Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wie schön bei euch zu sein. Ich freue mich, dass wir uns hören, obwohl ich so noch ein ganz kleines bisschen in Paris festhänge. Da war ich ja am letzten Wochenende und es war so fantastisch. Ey Leute, wir haben so ein Glück hier im Saarland, dass wir in diesen Zug einsteigen können und in einer Minute 56 im Paris aussteigen am Gare de l'Est. Und du hast so das Gefühl, du bist wochenlang in Urlaub. Also wirklich, für mich fängt das schon im TGV an. Ich liebe das, dann da auszusteigen und mitten im prallen Leben zu sein und dann eben diese wundervolle Stadt zu erobern. Ich liebe Paris, ihr wisst das. Und ich versuche, so oft es geht, hinzukommen. In den letzten Jahren war es echt schwierig. Ich glaube, ich war vor 4 Jahren das letzte Mal da. Und ja, auch die Stadt hat sich verändert. Ob es an der Pandemie liegt, an den Kriegszuständen, die wir mittlerweile auf der Welt haben. Ich habe so das Gefühl, selbst Paris ist ein bisschen ernster geworden. Und trotzdem hat es nichts von seinem Charme verloren, sondern es ist wie noch eine Falte mehr. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist nicht schlimm, weil Paris ist eine wunderschöne Frau. Und egal, wenn sie auch älter wird und wenn sie auch Kummer hat, trotzdem glänzt sie und scheint sie. Also sie ist so glowy. Wisst ihr, was ich meine? Paris ist für mich echt Lebensfreude und eben nicht nur die Stadt der Liebe, obwohl du das an jeder Ecke triffst, aber es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr Kultur, Kunst, auch Konsum natürlich. Ich hatte mir vorgenommen, ich kaufe nichts in Paris. Ja, ist leider schief gegangen, erzähle ich euch aber gleich mehr von. Ich habe eine ganze Menge wundervolle Themen. Ich starte mal mit dem Buch der Woche, das ich wirklich, wirklich liebe. Das Buch der Woche hat mich echt umgehauen. Es heißt Das Waldhaus und ist von Liz Webb bei Goldman erschienen. Und der Untertitel ist sehr bezeichnend, nämlich Jede Lüge führt dich näher an die Wahrheit. Es geht um die 37-jährige Hannah, die in ihr Elternhaus nach London zurückkehrt, um sich um ihren schwer dementen Vater zu kümmern. Und da erwartet sie eine Überraschung. Er hält sie fälschlicherweise für ihre Mutter, die vor Jahren unter mysteriösen Umständen starb. Hannah steht unter Schock, vor allem weil ihr Vater sie immer wieder um Verzeihung bittet. Weiß er doch mehr über den Tod ihrer Mutter, als er jemals zugeben würde? Ist er vielleicht sogar schuld daran? Um die Wahrheit herauszufinden, schlüpft Hannah mehr und mehr in die Rolle ihrer Mutter und ahnt nicht, dass sie damit die düsteren Ereignisse der Vergangenheit unabwendbar heraufbeschwört. Natürlich habe ich noch die ersten Sätze für euch. Normale Menschen essen keine rohen Quitten, doch ich versenke die Zähne in der pelzigen Haut eines prallen gelben Exemplares und sofort zieht die Bitternis des Fruchtfleischs mir Gaumen und Gesicht zusammen. Die Quitte habe ich gestern Nacht gegen 2 Uhr früh vom Baum im Vorgarten meines Vaters gepflückt, als ich seiner Trage zum Rettungswagen folgte. Er befand sich auf Messerschneide, aber heute Vormittag ist Dad wieder stabil und dämmert in seinem hohen, akkurat bezogenen Krankenhausbett vor sich hin. Ich finde dieses Buch ganz großartig, aus mehreren Gründen. Einmal, weil es eben dieses Tabuthema, was es leider auch immer noch ist, Demenz anfasst. Und zum Zweiten, weil es eine Autorin schreibt, die mit diesem Debütroman, das ist ihr erstes Buch, echt mal recht hohe Maßstäbe setzt. Sie hat eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Das zu lesen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war nicht so hektisch und in letzter Zeit habe ich viele Thriller gelesen, die... Ich will jetzt nichts Böses sagen, aber die von sehr jungen Autoren geschrieben worden sind und auch absichtlich, weil sie ein bestimmtes Klientel bedienen sollen im Buchmarkt. Und das hat mir eben nicht so gut gefallen. Da hast du einfach gemerkt, dass das noch ungeschliffen ist und dass das nicht wirklich Autoren sind, weil es waren manchmal auch tatsächlich Buchblogger, die Bücher geschrieben haben oder die genötigt worden sind, das zu tun. Und das war nicht so schön. Liz Webb dagegen zeigt, was Sprache machen kann und zeigt auch, wie atemlos man durch einen richtig guten Thriller geführt werden kann. Also, müsst ihr lesen, Liz Webb, Das Waldhaus, ist bei Goldman erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. Und wo ich es eben ja schon mit Paris hatte, ich konnte natürlich nicht anders. Ich musste über diese wundervolle Stadt schreiben und ich musste ihr einen Brief schreiben. Und all das, was ich so im Herzen trage, ist eben in dieser Post von Martina, die es jetzt für euch gibt. Liebes Paris, gerade war ich wieder einmal bei dir und ich kann nicht anders. Ich muss es einfach sagen, Paris, je t'aime. Ich finde, du bist einfach die schönste Stadt der Welt. Ich weiß, es gibt noch andere wunderbare Städte, Wien zum Beispiel oder Barcelona oder Mallorca, also Palma auf Mallorca oder von mir aus auch Köln. Es gibt so viele wunderbare Städte, aber dir gehört mein Herz. Ich habe den Frühling gesehen in deinen Gärten und mir hat das Herz geblutet beim Anblick von Notre Dame. Ich war auf der Champs-Élysées spazieren und ich bin mit der U-Bahn durch den Untergrund gerauscht. Allerdings muss ich dir sagen, auch du hast dich verändert. Letztes Mal war ich bei dir vor der Pandemie und vor den Kriegszuständen überall auf der Welt. Und beides scheint auch etwas mit dir gemacht zu haben. Deine Leichtigkeit ist nicht mehr ganz so greifbar wie früher. Dein Gesicht war ernster und ich bilde mir ein, dass du ein, zwei Falten mehr hast. Aber geht uns das nicht allen so? Haben wir nicht alle einen anderen Blick auf diese Welt? Du warst und bist die Stadt der Liebe, der Lebensfreude, des Lachens und die Stadt des Genusses in jeder Hinsicht. Und auch mit zwei Falten mehr wirst du es für mich bleiben. Ich habe dich genossen und dich vielleicht sogar noch ein klitzekleines bisschen mehr geliebt, weil du eben tiefer bist als früher. Bleib so, wie du bist und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Ja, und die einen waren in Paris und die anderen waren weit, weit weg über den großen Teich in Amerika. Mein Freund Arne Waag war da und jetzt ist er wohlbehalten wieder zurück, Gott sei Dank. Was ist denn los? Bist du krank?
Nein, ich bin ja jetzt seit 5 Tagen wieder zurück hier im Land aus New York City, weil ihr sprecht selber so laut.
Ja, genau.
Psst. Und man sagt immer, pro Zeitverschiebung, pro Stunde Zeitverschiebung, einen Tag Jetlag.
Nicht dein Ernst.
Ja, und so ist es bei mir auch wirklich. Es ist jetzt der letzte Tag.
Ja.
Mir geht's heute wirklich nicht so gut, das sagt man auch immer so mitten, also gestern und vorgestern ging's mir richtig gut und heute ist mir nochmal so richtig übel, ich liege den Tag über rum.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Du hast bestimmt was anderes, irgendeinen amerikanischen Virus oder so.
Nein. Ja, die haben da alle Mundschutz aufgehabt. Und
immer noch? Echt?
Ja, zum großen Teil, ja.
Okay.
Ja. Das ist wirklich, also, aber sonst war die Stimmung gut, falls du das noch fragen möchtest.
Ja.
Und ich habe viel geshoppert.
Ja, ich leider auch. Ich war nur 2 Tage in Paris und es eskaliert leider. Weißt du, ich wollte eigentlich gar nicht, ich hab zu Götz gesagt, ich kauf gar nichts diesmal.
Nein.
Nichts. Wir gucken uns einfach nur die Stadt an. Dann haben wir noch eine nette Freundin von mir getroffen, die da lebt. Wir hatten tolle Geheimtipps. Wir haben richtig schöne Sachen gemacht.
Louis Vuitton war ein Geheimtipp?
Bitte? Louis Vuitton war jetzt kein Geheimtipp. Da waren wir übrigens drin. Das ist ein fantastisch schönes Geschäft in Paris, aber du wirst ohnmächtig da drin, ehrlich. Es gibt daneben, in Paris gibt es einen Koffer, das ist ein auf dem Champs-Élysées ist ein Gebäude, total verkleidet als Louis Vuitton-Koffer. Das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, irgendwie war ich da schon länger nicht. Aber auf jeden Fall, da ist es gar nicht so eskaliert. Es eskalierte in einem Bekleidungsgeschäft, wo Götz sagte, hör mal, das gibt's auch bei uns. Ich sage nicht, welches es war. Aber über 7 Etagen das Größte, was ich jemals gesehen habe. Ich hätte da noch Stunden verbringen können. Der hat mich danach herausgezerrt. Wir gehen jetzt. Das kannst du dir in Saarbrücken auch angucken. Ich so, ja, aber... Ja, es war herrlich. Wir hatten traumhaftes Wetter, Frühling in Paris. Das ist schon was Besonderes, ehrlich. Also war im Gegensatz zu New York war das Wetter großartig.
Ja, wir sind halt durch die Straßen geschwommen.
Ja, oh
und nachher
Gott.
Kam auch noch mal fast noch mal Sturm. Aber es kam auch noch ein Erdbeben und die Sonnenfinsternis. Also ich hatte alles mit drin.
Ich weiß, ich habe an dich gedacht. Sehr süß war, hat er mir gleich eine App geschrieben nach dem Erdbeben. Uns geht's gut, es ist nichts passiert.
Ja.
Ja, mein Lieber, wo geht's als nächstes hin?
Nach Dänemark im Herbst.
Okay.
Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sparen.
Ja, ich muss auch ein bisschen sparen, weil für uns geht's Pfingsten nach Mallorca. Allerdings nur Lilith und ich, nur das Kind und ich. Herr Straten muss leider zu Hause bleiben und auf die Hunde aufpassen.
Weil ihr es euch nicht mehr leisten könnt.
Ja, wir können uns das nicht mehr leisten nach dem Besuch. In dem großen Laden, den es auch in Deutschland gibt.
Ja, das glaube ich auch.
Nicht schlecht. Ich wünsche dir eine ganz gute Woche.
Danke dir auch.
War mächtig was los diese Woche in der Welt der Promi-Stars und Sternchen. Richard Gere zum Beispiel hat aus dem Nähkästchen geplaudert. 74 ist er jetzt. Und der hat erzählt, dass er also gar nicht mehr viel ausgeht. Er hat 3 kleine Kinder, einen 11-Jährigen, einen 5-Jährigen und einen 4-Jährigen. Und er sagt, abends um 21:30 schlafen wir alle schon. Ja, warum soll's dem anders gehen als uns? Das ist so, das Leben mit kleineren Kindern und mit dem Älterwerden. Da muss man halt Atem holen. Aber es gab noch viel mehr aus der Welt der Promis, Stars und Sternchen diese Woche. Große Sorgen haben wir uns diese Woche um Schauspieler Til Schweiger gemacht. Der hat seit August eine offene Wunde am Bein, die sich nicht mehr schloss. Und damit lag er dann schließlich im Krankenhaus. Sepsis, Blutvergiftung. Sowas kann schnell gefährlich werden und angeblich haben die Ärzte von Til auch zeitweise den Gedanken an eine Amputation geäußert. Es ist aber scheinbar alles gut gegangen. Til hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen und scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Gott sei Dank. Die 80er Jahre, das Kultjahrzehnt. Und jetzt kommen die Frisuren zurück. Erinnert ihr euch an den Film La Boom, die Fete? Der Wettermüller tut das ganz sicher, denn die Schauspielerin Sophie Marceau ist der Traum seiner schlaflosen Jugendnächte gewesen. Und genau die macht jetzt eine Kehrtwende in die 80er zurück. Sie trägt nämlich genau die Frisur wieder, mit der sie bei La Boom berühmt wurde. Einen runden Bob mit langem Pony und sie sieht großartig damit aus. Ich habe noch eine Liebesgeschichte für euch. GZSZ-Schauspielerin Nina Bott will jetzt endlich ihren langjährigen Verlobten Benjamin Barz heiraten. Die beiden sind seit 12 Jahren ein Paar, haben 3 gemeinsame Kinder von 7, 4 und 2 Jahren. Und sie hat jetzt gerade in Hamburg ihren Junggesellinnenabschied gefeiert und war davon so begeistert, dass sie aus dem Schwärmen nicht mehr rauskam. Ich hatte einen tollen Tag, hat sie gesagt, mit den besten Freundinnen überhaupt. Alleine dafür lohnt es sich zu heiraten. Tja. Dann alles richtig gemacht, Nina. Einen richtig spannenden Film, den habe ich am Montag für euch gefunden, um 19:45 im ZDF. Der heißt Blind Spot und Markus van Veeren ist als IT-Manager erfolgreich, sieht gut aus, hat sich der schönen idealistischen Galeristin Anara verschrieben und die ist eine wunderbare Ehefrau für ihn. Die beiden führen ein Bilderbuchleben, das in dem Moment einzustürzen beginnt, als Anara mit dem Auto ungebremst in eine Baustelle kracht und ins Koma fällt. Das bleibt nicht der einzige Schock für Max, denn er entdeckt, dass Anara offenbar ein Doppelleben führte und zudem schwanger ist, aber nicht von ihm. Und es kommt noch schlimmer, denn bald fühlt sich Max von einem Unbekannten verfolgt. Das Ding beginnt so als Drama, verwandelt sich dann aber ganz schnell in einen sehr spannenden Thriller. Dabei bleibt es aber nicht, denn je länger man hinschaut, desto mehr verwischen die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion. Was ist Sein, was ist Schein? Ein super, super spannendes Thriller-Teil, sage ich mal. Und solltet ihr euch unbedingt angucken. Es kommt Blindspot am Montag um 19:45 im ZDF. Und danach natürlich in der ZDF-Mediathek. Mein Gast der Woche ist Elena Katharina Sohn. Sie ist Autorin und Gründerin der Agentur Die Liebeskümmerer und sie hilft seit mehr als 10 Jahren Menschen, die unter Liebeskummer leiden. Jetzt ist gerade ihr neuestes Werk rausgekommen, das Buch, das dein Herz gern lesen würde. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Elena Katharina Sohn.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und ich freue mich, dass Sie mein Gast sind, weil über Liebeskummer kann man ja wirklich viel, viel reden. Ich möchte gerne mal über das Buch sprechen, dieses Buch, das mein Herz gerne lesen würde. Wie sieht das denn aus, das Buch, das mein Herz gerne lesen würde?
Na, ich habe in diesem Buch 10 exemplarische Fälle aufgeschrieben von Klientinnen und Klienten der letzten 12 Jahre, in denen ich diese Arbeit als Liebeskümmerin mache. Und diese Fälle stehen so ein bisschen exemplarisch für die großen Themen, mit denen Menschen zu mir kommen und die großen Fragen auch, die häufig dazu geführt haben, dass es Menschen am Ende besser geht. Mhm. Die Fragen, die sie sich gestellt haben, die ich ihnen gestellt habe, auf dem Weg zur Heilung des Liebeskummers.
Sie arbeiten jetzt, haben Sie ja gerade schon gesagt, seit mehr als 10 Jahren mit Menschen, die unter Herzschmerz leiden. Und das meine ich jetzt gar nicht so lapidar, wie das klingt. Denn Liebeskummer kann sich richtig böse auswirken. Wie zum Beispiel?
Also Liebeskummer hat natürlich in erster Linie, das ist das, was die meisten sehen, mal psychische Auswirkungen. Also die meisten Menschen, die Liebeskummer haben, haben in erster Linie sehr intensive Gefühle von Traurigkeit, von Verzweiflung, von Ohnmacht. Er wirkt sich aber auch körperlich aus, also im Schlafmangel zum Beispiel, Appetitlosigkeit. Viele Menschen nehmen extrem ab, wenn sie Liebeskummer haben. Ein ganz wichtiges Symptom von Liebeskummer ist auch noch das, was man Gedankenkreisen nennt, so, dass man ununterbrochen die immer gleichen Gedankenschleifen im Kopf hat. Und wenn man sich all diese Symptome, die da so zusammenkommen, anschaut, dann ähnelt vieles daran einer depressiven Episode. Also es kann im Extremfall wirklich in diese Richtung gehen. Es kann auch sein, dass bei Menschen Suizidgedanken auftreten, zum Beispiel wenn sie extrem von Liebeskummer betroffen sind. Deswegen mag ich dieses Wort Liebeskummer auch eigentlich gar nicht so gerne, weil es klingt immer so
verharmlosend.
Verharmlosend. Ja. Und dabei ist das, was die Menschen, die zu uns kommen, sind alles erwachsene Menschen. Die meisten sind so zwischen 30 und 50 Jahre. Das ist wirklich eine Lebenskrise, was diese Menschen erleben.
Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Durch Ihre eigene Lebenskrise dann?
Ganz genau. Ja, ich war damals Ende 20 und habe auch eine für mich ganz, ganz schmerzhafte Trennung erlebt. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Insofern habe ich mit einigen das Gespräch dazu gesucht und habe dann herausgefunden, dass viele Menschen ihren eigenen Liebeskummer auch so massiv empfunden haben schon mal, wie ich ihn. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein, dass es da nichts gibt, wo man hingeht und wo einem geholfen wird, wo doch in unserer Gesellschaft eigentlich man bei jedem Problem, was man hat, man weiß, wo man sich hinwenden kann. Und beim Liebeskummer hatte ich das Gefühl, gab es da so eine Art Vakuum und das habe ich versucht zu schließen dann.
Frau Sohn, durch Ihre Agentur Die Liebeskümmerer haben Sie schon viele Menschen beraten, wenn es in der Liebe nicht so klappt, wie man es sich wünscht. Im neuen Buch geht es um wichtige Fragen, die ein glückliches Leben ausmachen können. Da ist zum Beispiel die Illusion, die uns oft einen Strich durch die Rechnung macht. Warum?
Also die Illusion, schreibe ich glaube ich auch in dem Kapitel, ist in ganz vielen Aspekten oder Situationen ein ganz fester Bestandteil der Liebe. Da muss man nur mal an das Verlieben denken, wenn man jemanden kennenlernt, dieses, was man ja häufig erlebt, dieses Hals über Kopf in jemanden verliebt sein, was ganz viel in den meisten Fällen, und das ist normal und auch in gewisser Weise erstmal gut, so ja mit Projektion zu tun hat. Ich verliebe mich ja in einen Menschen, obwohl ich ihn eigentlich noch gar nicht wirklich kenne häufig und interpretiere in diesen Menschen all die Dinge ein, die ich mir so sehr wünschen würde von einem Traumpartner. Und das macht dann dieses extreme Verliebtheitsgefühl. Und gefährlich kann aber diese Illusion immer dann werden, wenn ich es nicht schaffe, die an einem gewissen Punkt loszulassen und realistisch auf mein Gegenüber zu schauen und auch mit diesem realistischen Bild dann zurechtzukommen. Also an dieser Stelle entscheidet sich dann auch ein bisschen, wird aus Verliebtheit Liebe oder zerplatzt die Verliebtheit. Ne? Wenn ich dann irgendwann erkenne, dieser Mensch hat Ecken und Kanten und Probleme und es gibt auch Konfliktpotenzial und entweder ich kann dann damit leben mit diesem Gegenüber und kann anfangen, diesen Menschen zu lieben oder aber meine Illusion zerplatzt. Und es gibt eben Menschen, die sehr extrem sich in solche Illusionen immer wieder hineinsteigern und immer wieder sich große Idealvorstellungen von Menschen aufbauen, die sie kennenlernen und dann eine Verliebtheit nach der anderen erleben und die geht immer wieder in die Brüche.
Aber ist es nicht auch so, dass man vielleicht selber auch dafür sorgen kann, nicht ganz so zur Illusion zu werden, sondern vielleicht ziemlich am Anfang der Beziehung, wo man immer noch alles toll machen will und super sein will, vielleicht da schon sehr ehrlich ist?
Ja, natürlich. Na? Also ich meine, in gewisser Weise, wenn ich jemanden gerade kennenlerne und ich möchte den für mich erobern. Natürlich ist es dann in einem gewissen Rahmen auch ganz normal, dass man vielleicht erstmal seine Schokoladenseite ein bisschen zeigt und nicht gleich mit potenziell problematischen Themen so in den Vordergrund geht. Aber ich sag mal, manchmal kommen Menschen zu mir, die sagen, naja, der oder diejenige, die ich da kennengelernt habe, hat mir eigentlich schon nach 2 Wochen gesagt, dass er oder sie mich liebt und Kinder mit mir kriegen will und mich heiraten möchte. Und da sage ich dann, naja, das ist so ein Moment, da können eigentlich die Alarmglocken schon angehen und da wäre dann eigentlich auch schon ein Gespräch angebracht, mal darüber zu reden, ob das gesund ist, in einem so frühen Stadium des Kennenlernens schon so große Themen auf den Tisch zu bringen.
Lassen Sie uns mal über das Loslassen am Ende einer Beziehung reden, das oft so unglaublich schwer ist. Was ja. ist das, was uns so festhält und was uns dazu bringt, eben nicht weiterzugehen ohne den anderen, sondern immer wieder zurückzukommen, ob in Gedanken oder Gefühlen, aber man geht nicht richtig.
Also erstmal würde ich dem gern vorneweg schicken, dass das Loslassen und das damit geht ja ein bisschen Hand in Hand, auch das Überwinden des Liebeskummers häufig länger dauern kann, als man das so gemeinhin denken würde. Ich weiß, viele Menschen haben so eine Grenze im Kopf von, naja, nach 3 Monaten muss auch eigentlich alles wieder gut sein und dann habe ich den anderen auch losgelassen. Und da kann ich erstmal ganz klar sagen, 3 Monate sind sehr, sehr schnell, um einen ernsthaften Liebeskummer zu überwinden, sondern das, was wir beobachten, ist eher so ein Jahr, was auch im Zusammenhang mit dem Trauerjahr, das viele bestimmt kennen, Sinn macht. Mhm. Liebeskummer ist auch ein Trauerprozess. Aber es gibt Menschen, die kommen zu uns, die leiden schon deutlich länger als ein Jahr, manchmal 2, 3 noch mehr Jahre an ihrem Liebeskummer und schaffen es nicht so richtig, eine vergangene Partnerschaft loszulassen. Und damit einhergeht häufig der Gedanke, dass der oder die andere der Perfekte, die Perfekte war und dass man seinen Seelenverwandten verloren hat. Solche Formulierungen fallen dann häufig. Ich muss allerdings sagen, wenn man dann anfängt, mit den Menschen zu arbeiten und in die Tiefe zu gucken, stellt sich häufig heraus, dass dieses Nicht-Loslassen-Können viel mehr mit ihnen selbst zu tun hat, als mit der Person, die sie verloren haben. Mhm. Also kann zum Beispiel sein, dass man, wenn man die Hoffnung, den anderen zurück zu gewinnen, loslässt, dass man Angst hat, dass so eine ganz tiefe Leere im eigenen Leben einkehrt oder dass man ganz große Angst hat vorm Alleinsein und deswegen unbedingt immer noch den Wunsch hat, den anderen zurückzugewinnen. Also unterschiedliche Gründe können da dranhängen und die finden wir gemeinsam raus.
Mhm. Gibt es denn Konstellationen, in denen das Loslassen wirklich überhaupt nicht gelingen will? Gibt es da sowas wie Muster? Also, dass es Menschen gibt, die vielleicht aufgrund der Kindheit oder so Probleme generell damit haben?
Das gibt es natürlich. Also es gibt Konstellationen A, die aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen das Loslassen deutlich schwieriger machen. Zum Beispiel, wenn ich gemeinsame Kinder habe. Das heißt, ich bin quasi dazu verpflichtet, weiter mit dem oder der Ex Umgang in gewisser Weise zu haben oder Kontakt in gewisser Weise zu haben. Das macht es deutlich schwerer. Und es gibt partnerschaftliche Strukturen, wenn man zum Beispiel an eine toxische, ich mag dieses Modewort nicht so gerne, aber gerade in so dysfunktionalen Partnerschaften, wo es sehr schnell zu emotionalen Abhängigkeiten auch kommt, da tritt das ganz häufig aus, weil vielleicht das Gegenüber auch gar nicht so richtig loslässt und immer noch mal einen Kontakt aufnimmt. Und dann ist es ganz, ganz schwer, sich da abzugrenzen und wirklich den anderen nicht nur loszulassen, sondern regelrecht, weiß nicht, fehlt mir jetzt das richtige Wort, aber es ist was Aktiveres als nur das Loslassen. Es ist dann mehr ein Loswerden.
So. Ja. Frau Sohn, lassen Sie uns mal über die Art der Liebesbeziehungen sprechen. Also die meisten von uns leben ja in monogamen Beziehungen. Das heißt, wir legen uns auf einen Partner fest. Und in den letzten Jahren habe ich so den Eindruck, dass das Modell so ein bisschen aufweicht. Oft ist da von Polyamorie die Rede, also von Beziehungen, die mit mehreren Partnern einhergehen. Ist das jetzt die Lösung für all unsere Fremdgehkonflikte? Wie sehen Sie das?
Also da würde ich auch gerne nochmal vorweg schicken. Polyamorie ist meinem Gefühl nach etwas, was gar nicht so häufig ist. Denn Polyamorie ist ein Konzept, in dem ich ja wirklich mit unterschiedlichen Menschen Liebesbeziehungen parallel eingehe. Also Polyamor, mehrfach liebend bin. Mhm. Das, was ich sehe, was häufig diskutiert wird, und das ist bestimmt, da sind die jüngeren Generationen, haben da eine sehr hohe Offenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, sind offene Beziehungen. Das heißt, ich lebe in einer festen Partnerschaft, in einer festen Liebesbeziehung, aber in Bezug auf körperliche Aspekte öffnet sich diese Beziehung und man hat die Möglichkeit, nebenbei mit anderen Menschen körperlich zu werden. Das ist in der Abgrenzung was anderes als eine Polyamorie.
Ja, das stimmt. Ja.
Und dieses Konzept der offenen Beziehung, ja, tatsächlich, das ist begegnet uns auch immer öfter, dass Paare das als potenziellen Ausweg sehen, wenn es in der eigenen Beziehung kriselt oder Ausweg, weiß ich gar nicht, auch Alternative. Mhm. Und also gerade bei Jüngeren ist es total gelernt. Heute habe ich das Gefühl, dass das eine Option ist, so Partnerschaft zu leben. Ich sage aber immer gerne auch gleich dazu, es klingt unglaublich verlockend und natürlich auch, ja, so als könnte es einfach funktionieren. In der Praxis funktioniert es aber leider eben doch häufig nicht so selbstverständlich, wie man das sich vorstellen könnte, weil schnell Eifersucht eine Rolle spielt. Was ganz häufig passiert, ist, dass einer von beiden dem Konzept total offen gegenüber ist und der andere aber im Grunde nur mitmacht aus Angst, den anderen zu verlieren und ein Paar zu finden, wo beide davon überzeugt sind, wirklich es gleichermaßen wollen und auch mit den damit einhergehenden Emotionen gut umgehen können, sich gut dazu austauschen können. Das ist einiges an Arbeit, was da drin steckt.
Lassen wir uns zum Schluss noch über eine Netflix-Komödie sprechen, die so heißt wie Ihre Agentur, nämlich die Liebeskümmerer. Das heißt, ihr seid quasi verfilmt, oder? Wie kam es dazu?
Genau. Also ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben und vor, ich glaube mittlerweile 3 Jahren hat sich die UFA als produzierende Filmgesellschaft die Rechte an 2 meiner Bücher gesichert, die Filmrechte. Und dann sind wir in die gemeinsame Arbeit gegangen, haben Drehbuchautoren gefunden und nach und nach ist eine Filmidee entstanden, die, das sage ich immer gerne dazu, wirklich fiktional ist und mit dem meiner eigenen persönlichen Geschichte im Grunde gar nichts zu tun hat. Aber sie ist inspiriert durch die Arbeit der Liebeskümmerer und entsprechend heißt sie auch so.
Das ist total klasse.
Wie meine Agentur.
Kann ich empfehlen. Habe ich geguckt, hat mir gefallen. Liebe Frau Sohn, ich danke Ihnen für das Interview. Ich sage nochmal, wie das Buch heißt. Elena Katharina Sohn, das Buch, das dein Herz gerne lesen würde. 10 Fragen für ein glückliches Leben bei Heine erschienen und ich kann es empfehlen. Ich danke für dieses schöne Gespräch. Ja, das war schon wieder für mich. Ich hatte eine schöne Zeit mit euch im Podcast und ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Jeder Mensch sollte sein Leben lang in 4 Richtungen blicken. Nach vorne, um zu wissen, wohin man geht. Nach hinten, um sich zu erinnern, woher man kommt. Nach unten, um niemanden niederzutrampeln. Und zur Seite, um zu sehen, wer einen in schwierigen Zeiten begleitet. Hey, besser könnte ich es nicht sagen und besser könnte ich diese Sendung auch nicht abschließen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast der Martina Straten Show oder in der Sendung. Jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr. Und wenn ihr Lust habt, dann klickt ihr hier in diesem Podcast auf Folgen oder Abonnieren und dann werdet ihr jede Woche erinnert, wenn es eine neue Folge hier vom Podcast gibt. Ich würde mich freuen.
Radio Salü, die Martina Straten Show.